darf euch recht herzlich begrüßen. Wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Podcast-Folge zu unserem Fokusthema Zukunftsmanagement. Und heute mit dem Titel Karriere 4.0, biografische Planungssicherheit unter erschwerten Bedingungen. Also auch wieder, glaube ich, ein mega spannendes Thema. Und da haben wir natürlich wieder unsere Expertin an Bord, die Friederike.
Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
Hallo, hallo Thomas.
Hallo, ja, wir sind ja hier schon richtig im Flow, ja, mit unseren Podcasts und mit unseren Digital Breakfast und ja, wie gesagt, für unsere neuen Hörer einfach nochmal 2, 3 Sätze zu dir. Die anderen sehen es uns nach, aber es gibt ja beim Podcast die Taste plus 15 Sekunden, dann könnten sie das ja gegebenenfalls überspringen, wenn sie dich schon kennen.
Ja, genau, ich bin die Zukunftsforscherin, die ja ab und zu was zu Zukunftsmanagement sagt. Ich war einige Jahre bei Daimler in der Corporate Foresight, habe dann Trendforschung gemacht bei einem Marktforschungsunternehmen, bin selbstständig seit 10 Jahren mit meinem Mann und einem kleinen Netzwerk und wir kümmern uns um Innovationsprojekte in Firmen und helfen bei Langfristplanungen, bei disruptiven Störfallereignissen und Ähnlichen und sorgen ja nicht unbedingt für Wachstum und Gewinn, sondern für Existenzsicherung. So ein bisschen anders, ja? Wir gucken, dass man nicht kalt erwischt wird von rechts oder links. Das ist unser Job. Und heute ja ist eigentlich das Thema so in medias res, was sowas anbelangt. Ich möchte ein bisschen was mitteilen zu Karriereplanungen unter VUCA-Bedingungen. Da geht Karriereplanung ein bisschen anders als das, was ich vermute mal die meisten Hörerinnen oder Hörer da so gelernt haben, ich zumindest. Also sich über Firmen zu informieren und zu gucken, was man erstmal will und sich dann zu bewerben und in Bewerbungsgespräche zu gehen und dann angenommen zu werden. Das ist ein bisschen aufwendiger geworden, leider. Und da gibt es einige interessante Insights, finde ich, aus dem Zukunftsmanagement. Das ist heute unser Thema.
Super, da freue ich mich drauf, ja.
Vielleicht sage ich erstmal ein bisschen was zu Karriere 4.0, Thomas, oder?
Ja, absolut, ja, absolut. Ja, ist ganz gut, ja, dass wir alle auf demselben Level sind, ja.
Ja, genau. Also es gibt ja immer viele Buzzwords auch in der Zukunftsforschung. Ja, was heißt das eigentlich alles? Also das meint hier kein IT-Job, um das mal gleich zu sagen. Ja, ich meine jetzt nicht, dass wir alle programmieren und coden lernen sollten oder so. Ist vielleicht auch eine charmante Idee, aber das ist nicht mein Thema. Sondern das Thema ist eher ein sich gravierend verändernder Umgang mit Berufswegeplanung. Ja, also ich selber hatte so rund um mein Abi noch die Freude, irgend so ein städtisches Berufsberatungszentrum, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, besuchen zu dürfen, nach dem Motto, was gibt's denn hier für Studienmöglichkeiten, was gibt's für Jobs, was kannst du machen? Und so ähnlich geht das ja eigentlich auch heute, wenn man den Job wechseln will, in der Karriere ist. Und diese VUCA-Bedingungen, die wir heute haben, also das ist so ein militärstrategischer Begriff, volatile Welt, ungewiss, komplex, mehrdeutig, ja, diese Störfallwirtschaft, die wir heute haben, das hat Umbrüche zur Folge, nicht nur im Arbeitsmarkt, sondern eben auch in den Lebenswegen von Menschen, wo diese Berufswegeplanung einfach so ein bisschen die Dimension oder die Richtung wechselt. Man konnte das sehen, als die Finanzblase geplatzt ist, als ganz viele Leute plötzlich von heute auf morgen ihren Job verloren haben. Man konnte das sehen in der Pandemie, Stichwort Pflegewirtschaft. Sie haben vielleicht gehört, das war eine Zeit lang sehr intensiv in den Medien, dass während der Pandemie in den Vereinigten Staaten Millionen Leute den Job gekündigt haben, weil sie unzufrieden waren, also auch gesehen haben, ja, es wurde ihnen bewusst, unzufrieden waren mit den Bedingungen dort nicht mehr arbeiten wollten. Also so ein bisschen, wie soll man sagen, introvertierte Einsichten, dass es so nicht weitergehen sollte. Da gab es viele Berichte bei uns nach dem Motto, auweia, kommt diese Millionenwelle denn auch nach Europa? Also bisher haben wir die nicht. Vielleicht kommt sie auch nicht, aber das ist natürlich für Zukunftsforscher ein weak signal, ja, dass da irgendetwas passiert, wo Leute hellhörig werden, will ich eigentlich in so einem Job arbeiten, den ich da gerade habe. Das ganze Thema KI-Automatisierung können wir ja mal weglassen, das ist noch ein ganz anderer Treiber. Technologischer Wandel, der bestimmte Berufsfelder ja killt, aber dafür Berufsfelder neu definiert. für die Erwachsene in der Generation 30, 40 oder 50-somethings vielleicht ja auch noch gar nicht ausgebildet sind. Du kannst ja nicht einfach ganz schlank jetzt in einen Job wechseln, der vielleicht nur mit KIs zu tun hat. So einfach ist das ja auch nicht. Ja? Ja. Also es sind andere Bedingungen, will ich damit sagen. Ja, du kannst Karriere wechseln, aber die Karriere besteht da nicht einfach darin, oft einfach das Unternehmen zu wechseln. Vielleicht gibt es auf der Ebene gar keine Jobs oder was auch noch ein schönes Weak Signal ist für die Zukunftsforscher. Es gibt ja jedes Jahr den Global Risk Report, den werden einige sicherlich kennen aus dem Kontext von Davos. Davos ist ja schon zweimal ausgefallen wegen der Pandemie. Aber da wird eigentlich immer in diesem Kontext der Veranstaltung der neue Risikoreport, globale Risikoreport veröffentlicht. Und da werden, ich weiß gar nicht, 10, 12 Länder, also wirklich international alle großen Industrieländer, aber auch viele Emerging Markets repräsentativ befragt nach Risikowahrnehmung. Und das Thema Livelihood, ich sage gleich was dazu, Livelihood steht entweder auf Platz 2 oder 3 aller Risikoforecasts, je nachdem, ob man jetzt Kurzfrist, Mittelfrist oder Langfrist Fragen stellt. Ja? Livelihood Crisis, was ist eine Livelihood Crisis? Da gibt es in Deutsch gar keinen Begriff für. Das ist eine Lebenszeitkrise. Ich habe einfach mal wirklich gegoogelt, wie wird das übersetzt? Ja, was ist denn Livelihood? Ja. Eine Lebenszeitkrise heißt Planung. Wie plane ich denn jetzt eigentlich weiter? Wie will ich weiter leben? Wie integriere ich das mit meinem Privatleben, meinem Berufsleben? Kriege ich eigentlich, wenn ich irgendwo rausfliege, noch einen beruflichen Anschluss? Existiert der Job noch? Gibt es eine Branchenveränderung? Also die Automobilwirtschaft wird sehr IT-lastig zum Beispiel, ja? Die Branchen verändern sich ja. Oder haben wir in 10 Jahren noch Ingenieure, die Ottomotoren bauen oder so? Ist ja völlig offen. Und natürlich werden heute Ingenieure ausgebildet für sowas. Also da ist ganz viel Volatilität im Spiel. Und das muss man sich mal vorstellen. Über alle diese Länder steht an Platz 2 oder 3 dieses Thema. Und da merkt man, wie viel Verunsicherung da eigentlich drin ist. Nach dem Motto, geht eigentlich Lebensplanung heute, gerade für die Jüngeren? Weil die kriegen ja die ganzen Pandemie und Flut und Krieg, die kriegen das ja mit als Jugendliche. Ja. Also wir haben ja schon sozusagen so eine Normalitätserfahrung von 20, 30, 40 Jahren hinter uns. Wir kennen das ja gar nicht. Ja. Aber die Jungen wachsen ja damit auf. Und dann ist immer so die Frage, was machst du eigentlich mit dem Thema? Und da kann man sich mal angucken, was macht denn so die klassische Weiterbildung und die Hochschulen und die Unis. Und die sagen dann immer schön flexibel bleiben, agil werden, ja, Serendipity, vielleicht kennen Sie das. Also bleibe offen für glückliche Zufälle, die dir über den Weg stolpern und bilde dich weiter in digitalen Kompetenzen und. Das ist aber, wie man leicht merkt, natürlich keine Antwort auf diese Frage. Eine andere Antwortebene auf diese Frage, da kümmern sich eben Zukunftsforscher und ökonomische Zukunftsforscher drum. Und da will ich mal ein paar Beispiele für nennen. Ja, ich finde diesen Bereich extrem spannend, weil alle die so in den 20er, 30ern und 40ern sind, werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem Thema anfreunden müssen, ob sie das wollen oder nicht. Und da ist sehr wenig Wissen draußen, also was es so vorzustellen hat. Ja? Also ich nehme einfach mal ein paar Beispiele.
Genau,
was das ist wir super. In vielen Unternehmen sehen, ist die sogenannte Unternehmensdemokratie, ist auf dem Vormarsch. Was ist Unternehmensdemokratie? Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Auch meine Studis kennen das nicht. Ja? Also Unternehmensdemokratie ist, dass du als Führungskraft gewählt wirst. Und das kann sein als CEO, als Geschäftsführer, als Vorstand. Da würde man vielleicht sagen, naja, okay, das ist einfach ein partizipatorisches Element, das jetzt in der Hierarchie ganz oben genutzt wird, auch um die Legitimation der Spitze zu erhöhen. Kann man ja vielleicht machen. Aber es gibt schon viele Unternehmen, da diffundiert, also wie soll ich sagen, kaskadiert sozusagen die Unternehmensdemokratie runter, sofern es da überhaupt noch nennenswerte Hierarchien gibt. Das heißt, bis auf Teamleiterebene. Es gibt Unternehmen, die alle 2, 3, 4 Jahre unterschiedlicher Turnus den Teamleiter vom Team wählen lassen. Also das ist gar nicht vergangenheitsorientiert unbedingt gemeint nach dem Motto, wie gut war der oder die, sondern zukunftsorientiert. Also stell dir vor, du hast eine Fusion vor und da ist jetzt eine neue im Team, die hat gerade beim Wettbewerber eine Riesenfusion mitgemacht. Wenn Sie sich das Team jetzt vorstellen, haben wir die Frau Meier, die wäre eigentlich genau die Richtige für die nächsten 4 Jahre, unser Team durch diese schwierige Fusion zu bringen.
Ja.
Dann wird Herr Müller abgewählt. Ja, und Herr Müller hat keinen schlechten Job gemacht. Aber für das, was vor uns liegt, ist Frau Meier jetzt vielleicht besser. So. Das ist eine Führungssituation, die existiert gar nicht in Lehrbüchern. Mhm. Ja? Also du bist eine Führungskraft. Also ich diskutiere das oft mit meinen Studis. Das ist ganz interessant, was da kommt. Ja? Da kommen so Mindsets, wird natürlich nicht so offen gesagt, aber ich studiere hier. Neben meinem Beruf, ich mache Überstunden, ich gehe vielleicht mal 2 Jahre ins Ausland, ich engagiere mich wirklich in meiner Firma und dann habe ich irgendwann mal eine Führungskraft, eine Führungsstelle. Und wenn ich diese Stelle habe und keine goldenen Löffel klaue, dann möchte ich auf dieser Stelle doch bitte sitzen bleiben. Ja, also was, warum soll ich da abgewählt? Warum soll ich mich von einem Team, da sitzen vielleicht nur 20-somethings und 3 neue, die erst 3 Wochen da sind. Von denen soll ich mich abwählen lassen? Hallo? Ja, so, und dann ist die Frage, was heißt denn eigentlich abgewählt werden? Da wird in solchen modernen Firmen viel kulturell investiert, viel auch wirklich am Klima gearbeitet, oft wirklich erfolgreich, dass die Leute, die dann mal abgewählt werden, nicht gehen, die das Unternehmen nicht
verlassen. Ja, absolut.
Es gibt dann ein Modell, zum Beispiel spiralförmige Karrieren. Ich kenne das von dem Hermann Arnold, Haufe Omantis, ja, sehr interessantes Konzept. Du gehst mal 2, 3, 4 Jahre in Führung. Dann ist es aber auch ganz normal, dass irgendwas passiert und da kommt jemand anders in Führung. Dann gehe ich raus, mache was anderes in der Firma und gehe in ein paar Jahren wieder in Führung. Und dann sagen die Spitzen dieser Unternehmen mit deutlich besserer Performance, weil der hat dann was gelernt. Du entwickelst dich weiter, sehr viel persönliche Weiterentwicklung. Und wenn du vor solchen Wahlen stehst, dann musst du ja auch ein bisschen akquirieren. Du musst dann Leute davon überzeugen, dass wenn ich führen will, ich auch derjenige bin, der das gut kann. Und ich möchte das gerne, weil ich Ideen habe. Das ist sozusagen eine Entdeckung, wie man intrinsische Motivation operationalisiert. Das ist ein ganz neues Feld. Und ich bin der Ansicht, wenn man Führungskraft ist auf einem gewissen Level und will dann mit 30, 40 oder Anfang 50 nochmal umswitchen, es gibt eine ganze Menge. Es gibt auch eine ganze Menge Führungskräfte, die um die 30 sind, die eine super Ausbildung haben, auch Führungskraft sind in einem Unternehmen und völlig ernüchtert und frustriert an ihrem Arbeitsplatz hocken, weil das Unternehmen nicht annähernd so modern ist, wie man sich das vorgestellt hat und man dann in irgendwelchen Hierarchien da versackt. Ja? Also es gibt viel Frust in diesen Bereichen. Und da finde ich sehr sinnvoll, solche Change-Bedingungen in Organisationen, Umfeldern zu teilen, wechseln zu können. Also was ist denn da gefordert, wenn ich jetzt meine Karriere umbiegen will? Auf was muss ich mich da einstellen? Das ist nicht Bewerben bei X und dann Bewerbungssequenz durchzustehen oder so. Es gibt Unternehmen, die haben Modernitätsgrad, der mit unserer betriebswirtschaftlichen Ausbildung im Grunde gar nichts mehr zu tun hat.
Ja, eine kleine Anmerkung zu diesen Unternehmen, was du gerade gesagt hast, wo die Top-Führungskraft irgendwie gefangen ist. Ist schon eine Weile her, aber ich hatte mal so einen ziemlich langen Marketingkurs an der FOM in Stuttgart. Also alle habe ich das Marketing unterrichtet, sehr intensiv, waren viele, viele Stunden. Und ich habe dann auch mal die Frage gestellt, wer denn wechselwillig ist. 80% wechselwillig. Und dann habe ich dann auch mein Statement abgegeben, habe gesagt, also Sie sollen es mir nachsehen, aber ich finde es für die Unternehmen ist es die reinste Katastrophe, ja. Die reinste Katastrophe. Und jetzt haben wir ja schon ein paar Themen hier behandelt, auch in anderen Podcasts. Ja, das muss man sich einfach mal überlegen, ja. Da sind hochmotivierte Leute. Also ich habe so auch immer mitbekommen, die jetzt dann ein Abendstudium machen, das sind ja nicht die 9-to-5 arbeiten, sondern es sind ja die dann mit wehendem Haar kurz nach 6, weil sie es einfach nicht geschafft haben, dann reinkommen oder dann nach der Pause, ja, weil sie es vorher einfach nicht geschafft haben, aber um auf jeden Fall dabei zu sein und so weiter, kommen die dann um 19.30 Uhr und so weiter, also ja, und dann landen die in so einer Organisation und
Ja, im Grunde fällt das auf unser, ich will jetzt nicht das Thema wechseln, wir haben ja vor kurzem mal hier gesprochen über Purpose und sinnorientierte.
Ganz genau, ja.
Das, was du gerade sagst, das ist die Diagnose. Das ist die unternehmerische Diagnose, ja. Und wenn du da nichts bietest, dann gehen diese Leute über kurz oder lang und dann noch Fachkräftemangel. Das ist so einfach. Also, was ich nur sagen will, also wir nehmen noch mal ein anderes Beispiel. Ich möchte das auch gerne so ein bisschen illustrieren, was das heißt, Karrierewechsel, ja, unter VUCA-Bedingungen. Ein anderes Beispiel, es gibt schöne Szenarien in der wissenschaftsnahen Zukunftsforschung, wie werden denn digitalisierte Arbeitsplätze aussehen? Wie wird sich das anfühlen? Wie wird es sich anfühlen, wenn wir in Organisationen sind, wo jetzt KIs verschaltet sind, wo du auch mit Hilfe von KIs produktiv und wirklich gut arbeitest, du hast menschlichen Kontakt, das ist auch nicht alles kalt oder so. Da wirst du dann einen Computer vor deiner Nase haben, der dir in Echtzeit deine Produktivitätskennzahlen zum Beispiel einspielt, ja? Also wenn ich jetzt im Vertrieb arbeite, ich verticke jetzt irgendwelche Verträge, dann sehe ich da in Echtzeit, wie war ich denn letzte Woche, wie war ich in der letzten Woche Mittwoch, wie war ich in der letzten Woche Freitag, wie bin ich donnerstags drauf. Donnerstags habe ich immer riesig tolle Abverkaufszahlen. Mhm. Ich komme Donnerstag aber sogar später. Mhm. Jetzt kann ich mir ja überlegen, wenn ich die Zahlen kenne, was mache ich Donnerstag? Also hatte ich Mittwoch einen tollen Abend oder ist das länger ausschlafen für mich so produktiv, dass ich mehr Verträge verkaufe, was auch immer. Mhm. Also ich gucke mir die Kennzahlen an und bin ganz autonom, selbst organisiert und selbst entscheidend unterwegs vor dem Hintergrund der maximalen Datentransparenz, die mhm. wir dann haben, mhm. meine Performance zu steigern. Und da kommt, fummelt mir keiner rein, es gibt keine Führungskraft, verabschiede dich von klassischer Führung. Es gibt keinen mehr, der Ziele ausruft, smarte Ziele, der mir sagt, wie kommst du dahin, dir dabei hilft. Es gibt keine Meilensteine mehr, solche Führungskräfte gibt es gar nicht mehr, die sind weg. Mhm. So. Wenn ich jetzt da rumkasper und kümmere mich da nicht so richtig drum, dann wird irgendwann mal nach 3 Monaten eine Führungskraft vom Himmel fallen, die ich vielleicht noch nie gesehen habe. Das ist dann eine Führungskraft. Mhm. Die sagt, pass mal auf, Frau Müller-Friemhoff, wir sehen, steckst so ein bisschen fest, können wir dir irgendwie helfen? Brauchst du eine Weiterbildung? Brauchst du ein technisches Feature? Sag uns, was du brauchst, wir unterstützen dich. Ja, ich habe mir das angesehen, du steckst irgendwie so ein bisschen fest. Woran liegt das denn? So, und dann setzt erst dann Führung ein, wenn deine Selbstorganisation und deine Entscheidungsautonomie nicht funktioniert. Mhm. Und die Führung, die dann kommt, ist auch ganz anders. Das ist keine Weisung. Das ist erstmal sehr viel Enabling. Mhm. Was auch immer schieben, ja, also nicht mit der Standarte vorne stehen und sagen, alle Mann mir nach, sondern eher die Henne, die schiebt. Mhm. Ja, die macht ihre Flügel auf und schiebt nach vorne. Und wenn du dann nicht willst, dann kriegst du eher Probleme, aber wahrscheinlich bei Fachkräftemangel, weiß ich nicht genau. Also dann kriegst du Probleme mit der Organisation. Mhm. Ja? Aber das ist eine ganz andere Form von Führung. Das ist, geht über Verhaltensökonomik, über Triggerstrukturen, brauchst du ein anderes. Also die Amerikaner sind da sehr präzise orientiert unterwegs. Da sitzt jemand, der Controller ist, der den ganzen Tag mit Zahlen arbeitet, der vor Excel-Sheets sitzt, in einem ganz anderen Büro, Stichwort Größe, vielleicht Helligkeit, vielleicht Temperatur, vielleicht Farben, vielleicht Möbel, als ein Innovationsmanager, der ja dafür zuständig sein muss, kreativ zu sein, Impulse in die Organisation zu bringen und irgendwie insgesamt die kreative Kultur der Organisation zu triggern. Mhm. Und da führt das Umfeld, auch das ist sehr interessant für Führungskräfte, wer führt eigentlich? Mhm. Da denken wir immer, na ja, klar, wir führen, ja? Nee. Du siehst zu, dass die Umgebung deine Mitarbeiter mitführt. Mhm. Und das sind auch ganz neue Wissensbestände. Ja, was heißt das? Future Working Spaces, Arbeitsplatz 4.0 Konzepte. Mhm. Das ist der Grund, warum alle Standorte, die jetzt gerade in Deutschland gebaut werden, hier Trivago in Düsseldorf, Hafen und so, ja, ganz andere Standortkonzepte sind als das, was wir so kennengelernt haben in Unternehmen. Wahnsinn. Und das, ja, das ist eine ganz neue Karrierewelt, ja. Und ich bin sicher, wenn man da wechseln will, ist es sinnvoll, so ein paar Stellhebel zu kennen. Mhm. Musst du da ab. Das ist kein klassischer Jobwechsel, weil diese modernen Unternehmen, die gucken auch dann Habitus. Ja. Kennt ihr das? Ja? Mhm. Ich habe mal so ein Interview gelesen mit einem Google-Personaler, der sagte, also wenn da jemand aus Stanford kommt, das ist ja da um die Ecke, ja, und der hat ein super Zeugnis und ist ein super Akademiker, dann werden wir skeptisch. Mhm. Ja? Das kann ja sein, dass das ein toller Theoretiker ist oder ein toller Typ, der gut denken kann. Aber ob der sich in unserer maximal freien Kultur, wo du dir deine Projekte selber definierst, wo du dir deine Kumpels selber suchst, mit denen du eine hackegeile Idee mal verexperimentieren willst, ob das jemand ist, der das kann, das müssen wir dann erstmal sehen.
Super. Friederike, oh, wir haben super angeteasert. Also ich glaube, die werden uns die Bude einrennen am 14.06. Ich freue mich riesig auf das Digital Breakfast. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ja da immer sehr eigennützig, weil ich auch immer sehr, sehr viel lerne. Danke, dass du da warst.
Gerne.
Ich wünsche dir gute Zeit, bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
So, jetzt machen wir direkt den Teaser hinterher.
Du hast Zeitdruck, oder?
Ja, ich habe Zeitdruck. Ja, merkst du es? So.
Du musst lieber, mach voran.
Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Wir haben ja schon richtig Spaß für das nächste Digital Breakfast mit der Friederike zu unserem Fokusthema Zukunftsmanagement. Und es geht dieses Mal ja um Karriere 4.0, biografische Planungssicherheit unter erschwerten Bedingungen. Da muss ich kurz ein bisschen spickeln. Friederike, was bedeutet das? Was hören wir von dir am 14.06.?
Ja, Karriere 4.0 ist keine IT-Karriere, um das mal gleich auszuräumen, dieses Missverständnis. Wir gucken uns Karrierewechsel an, auch Karriereplanung, aber vor allem auch Wechsel, wenn ich schon drin bin in der Mühle und bin unzufrieden. Ja, gibt auch viele 40er oder Anfang 50er, die das wollen. Was das eigentlich heute bedeutet, das ist nicht einfach Jobwechsel, sondern Stichwort VUCA-Welt, ja, volatil, ungewiss, komplex, extrem unterschiedliche Modernitätsgrade in Firmen. Viele experimentieren mit Unternehmensdemokratie, da wirst du gewählt als Führungskraft und so. Wir gucken uns mal an, was diese VUCA-Welt an Karrieremustern bereithält. Und es ist sinnvoll, wer das vorhat, sich so ein bisschen mit diesen Fluchtpunkten zu beschäftigen. Sonst fällt man da leicht auf die Nase. Das ist unser Thema.
Boah, das wird super. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. So, sind wir fertig.
Haben wir gerade geschafft.
Ja, ja. Okay.
Wie war's? Okay?
Ich war super. Ich fand's mega cool. Okay. Ja.